Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Zwei Frauen, Zwei Brüste. Wir sind der Podcast, der über das Leben mit und nach Brustkrebs spricht. Wir zeigen alle Facetten oder wir versuchen es zumindest, aber was wir auf gar keinen Fall möchten, ist auf irgendeine Weise diese schreckliche Krankheit zu bagatellisieren.
Bumm.
Jo.
Ja, ich merke schon, wir drucksen ein bisschen verlegen rum. Heute geht es um ein Thema, ja, man muss es einfach sagen, ja. Also wir verlassen schon echt unsere Komfortzone bei dem Thema. Wir drucksen da schon ein bisschen drumherum und haben uns irgendwann gefragt, warum eigentlich. Also auch das ist natürlich ein Thema, über das muss gesprochen werden und deswegen haltet die Schlüpper fest, es geht um Sexualität. So, ja. Es könnte hier hin und wieder doch zu einem flapsigen, verlegenen Spruch kommen. Ich entschuldige mich dafür vorab, aber wie gesagt, das ist irgendwie so ein Thema. Außerhalb der Komfortzone, es macht mich häufig auch ein bisschen verlegen. Ich kann da irrsinnigerweise, obwohl ich sonst so ein offener Mensch bin und wir hier viel preisgeben, ist schwer, ne?
Ja, ja, also wir reden viel, aber, und es ist auch ein Thema, was immer wieder auftaucht. Also es ist, sobald irgendwie es die Möglichkeit gibt, in die Richtung Fragen zu stellen, werden die auch gerne gestellt, weil da unheimlich viele Unsicherheiten auch liegen beim Thema Sexualität.
Also nicht nur bei uns,
genau. Also ich glaube, da rennen wir offene Türen ein. Ich glaube, da kann sich einfach jeder auch identifizieren mit uns. Also man sagt, es ist nicht so das erste Thema, was ich jetzt bei meiner Ärztin anspreche, wenn ich die Diagnose bekommen habe oder nach ein, zwei Chemos oder so. Aber es ist ganz klar, dass natürlich viele Nebenwirkungen auch sich auf die Sexualität und den Körper natürlich auswirken. Und ja, zum Beispiel schnell teilende Körperzellen.
Ja, also ich würde sogar noch einen vorweggehen, ehrlich gesagt.
Ja.
Also bevor wir so zu den körperlichen Gebrechen kommen, die das ganze Sexualleben einfach unangenehm machen, die ja viele Krebspatienten einfach kennen, finde ich noch viel, viel wichtiger, bevor es überhaupt zu diesen trockenen Schleimhäuten kommt, ist ja irgendwie auch schon Wochen vorher eine Diagnose im Raum.
Mhm.
Und ich weiß nicht, wie es dir ging. Also ich fand es so psychisch belastend, dass in meinem Kopf gar kein Platz dafür war. Und ich werde jetzt nicht sagen, von wem dieses Buch ist, weil ich das nicht so despektierlich daher sprechen will. Du lachst schon, weil du kennst das. Du kennst meine Krebsgeschichte quasi ja wirklich aus dem Original. Ich habe dieses Buch gelesen und es ging um eine, wie nennt man das vielleicht, eine Verarbeitungslektüre einer Krebspatientin und gefühlt, ja, wurde das ganze oder das halbe Buch ein neu entdecktes, körperliches, ekstatisches, wollustiges Gefühl entdeckt und es wurde gefühlt wirklich die ganze Zeit gevögelt. Die ganze Zeit.
Wie sagt man denn da nett?
Und gevögelt. Aber versteh mich nicht falsch. Mich hat das zu dem Zeitpunkt, ich lachte jetzt drüber, ne, aber ich habe das Buch aus der Hand gelegt und ich dachte irgendwie so, jetzt hast du nicht nur Krebs, du bist jetzt auch asexuell, weil ich hatte überhaupt gar nicht das Bedürfnis zum Zeitpunkt meiner Diagnose also ich habe an alles gedacht, aber wirklich nicht an Beischlaf. Also in meinem Kopf war kein Platz und es stellte sich nicht ein. Und das Erste, woran ich dachte, ist, irgendwas ist total falsch mit mir. Und weil man da ja auch gar nicht so offen spricht, oder wir kannten uns ja auch noch nicht so gut, fällt man ja auch nicht mit der Tür ins Haus. Und es hat mich wahnsinnig verunsichert. Also ich habe wirklich gedacht, dass alle Frauen mit einer Glatze sondergleichen durchs Schlafzimmer hüpfen und da sensationelle Nächte verbringen. Nur ich fühle mich wie so eine Kröte, wie so eine depressive Kröte, die einfach, es wollte sich nicht einstellen. Was soll ich dazu sagen?
Nee.
Ich fand es ganz schlimm. Und ich muss immer wieder an dieses Buch denken. Also selbst heute lässt mich dieser Gedanke nicht in Ruhe.
Also selbst so, ich muss an dieses Buch denken, obwohl ich es gar nicht gelesen habe, allein durch deine Erzählung. Also das hat mich auch.
Aber ja, ich habe mich irgendwann vielleicht bei so einer Nacht mit einem Wein vielleicht mal ein bisschen über dieses Buch ausgelassen. Also wirklich. Ich glaube, das gibt es wirklich.
Ja.
Also ich glaube, es gibt Frauen oder es gibt Frauen, die wirklich so eine ganz positive Seite im Körpergefühl sehen. Also diese Haarlosigkeit, das ist ja nicht nur, so wie ich das jetzt empfunden habe, irgendwie ein Makel, sondern viele denken sich, Mensch, ich habe keine Haare am ganzen Körper, ich fühle mich so, ich weiß nicht, so geschmeidig vielleicht oder die Glatze, das turnt mich irgendwie an und mein Partner auch, das gibt es bestimmt. Aber ich sag mal ganz salopp, das ist bei mir so nicht eingetreten. Nee.
Also auch nur.
Und das hat mich wahnsinnig verunsichert.
Ja, also ich glaube auch, die Sache ist die, nur weil du dir die Beine jetzt nicht mehr rasieren musst, heißt das ja nicht, dass du, also du musst ja deinen Körper ganz neu auch kennenlernen. Dein ganzer Körper verändert sich und das hat ja auch sehr viel mit Körpervertrauen und Selbstwahrnehmung des Körpers zu tun. Und fühle ich mich eigentlich wohl in meiner eigenen Haut? Und wenn ich mich schon nicht wohlfühle in meiner eigenen Haut, dann kann ich gar nicht an andere Leute denken, dass die sich mit meinem Körper wohlfühlen könnten, um das mal so überspitzt zu sagen.
Ja, also ich sag mal so, ne, wir sprechen ja jetzt hier ganz bewusst so um eine allgemeine Sexualität.
Ja.
Also das ist ja eine Sache mit meinem Partner, aber man hat ja auch eine Sexualität zu sich selbst. Und die ist bei mir wie ausgelöscht gewesen. Also ich bin wirklich, es ist nicht so, dass ich gesagt habe, ach Gott, ich wäre nicht mal darauf gekommen, aber es war in meinem Kopf dafür überhaupt gar kein Platz. Das habe ich mein ganzes Leben nicht gehabt, aber ich habe an alles gedacht, wirklich, aber nicht an Sexualität, also überhaupt nicht. Ich habe nicht mal einen Gedanken verschwendet, sag mal, Paula, fühlst du dich heute eigentlich sexy oder nicht? Oder ziehst du mal einen schönen, einen schönen Schlummer an oder tust du das nicht? Ich habe nicht mal dran gedacht, wirklich nicht. Also so wenig Platz war in meinem Kopf. Und je weniger ich daran dachte und je mehr ich das aber von außen wahrnahm, dass andere Leute ja ihre Sexualität entdecken, desto mehr dachte ich, boah.
Also das war bei mir ein bisschen anders, muss ich sagen. Ich habe schon am Anfang, also mit der ersten Chemotherapie, habe ich ja so meine, ich hatte noch so 2-3 Babykilos extra und die waren plötzlich weg und plötzlich passten meine Jeans wieder und ich muss sagen, am Anfang habe ich wirklich gedacht so, ach du, das, ich fühle mich eigentlich ganz gut so, ne, und habe auch so viel Komplimente bekommen und dachte so, ach, eigentlich fühle ich mich wirklich gerade ganz wohl in meinem Körper. Das drehte sich aber dann total um mit der nächsten Chemotherapie und der Cortisongabe.
Das dauerte nicht ganz so lange,
als das dann ins genaue Gegenteil umschlug und ich dachte nur so, oh Gott, ich fühle mich überhaupt nicht wohl gerade. Es war so eher, ja, so am Schluss, das kam so zum Schluss der 16 Chemotherapien da. Also weil am Anfang ging das immer noch, dachte ich so, ach guck mal, kriegst jetzt Cortison, aber ach, geht ja eigentlich so, ne? Du fühlst dich eigentlich auch ganz wohl. Und dann kam mit einem Schlag, also gefühlt über Nacht, hatte ich plötzlich statt einem Gesicht einen Luftballon. Und also das, ich konnte da wirklich zugucken. Und und irgendwie hatte ich dann plötzlich auch 10 Kilo mehr. Also
ich finde, man geht ja immer auch so streng mit sich ins Gericht, ne? Also es ging mir irgendwie auch so, also du hast schon recht, ne? Wenn man sich selber nicht so sexy findet, wie will man das auf andere irgendwie übertragen oder wie soll da so ein Gefühl zustande kommen, aber ich finde, man ist ja auch so wahnsinnig streng mit sich, ne? Also bei mir war das auch so, das habe ich aber erst später verstanden tatsächlich, also in dem Prozess überhaupt nicht, da habe ich immer gedacht, was ist denn mal, was funktioniert denn, also Entschuldigung, ich bin doch genauso die Person wie vorher, also das kann wohl nicht wahr sein und was ist da eigentlich falsch, aber du machst ja auch diesen Prozess ja auch mit, ne, also erstmal fallen die Haare aus, dann kriegst du dieses Mondgesicht, dann nimmst du nochmal 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Kilo zu.
19.
Dann, ja, ich wollte es nicht weiterführen, geht mir ja auch so. Das sind ja alles durchaus irgendwie Sachen, achso, dann ist sie ja auch schlecht vielleicht, also die ist einfach so übel. Man hat ja so eine, durch die Chemo hindurch so eine latente Übelkeit möglicherweise. Da, ich meine, ganz ehrlich, weiß ich nicht, gibt es ja auch Leute, die das machen, aber hab mal den übelsten Kater nach einer Party und dann gleich hoppeldiboppel ins Geschaukel, hätte ich mir auch nicht vorstellen können. Also, und die Erklärung, dass bei mir alles in Ordnung ist, die kam bestimmt ein Jahr später erst. Und dieses ganze Jahr über habe ich mich ganz schlecht damit gefühlt, dass meine Sexualität, also weil alle gesagt haben, also ich habe das bei der Ärztin angesprochen und gesagt, es kommt alles wieder und es ist jetzt auch durch die Wechseljahre, die ja auch wieder so ein Faktor sind. Und
großer Faktor.
Warten Sie mal ab. Genau, warten Sie mal ab. Und je länger ich wartete gefühlt, desto schlimmer wurde das, weil dann kommen die Operationen dazu. Ja. Dann ging das gar nicht, ja. Dann hatte ich plötzlich gar keine Brüste mehr. So, wie soll das denn funktionieren? Also irgendwie war ich mir ja selber so fremd. Und ich fand es ganz, ganz schwierig. Und ich habe erst ein Jahr später, also man ist so streng zu sich. Man, guck mal, ich bin jetzt so dick geworden und ich kriege da so einen Flaum, ja. Also wenn die Haare, also vielleicht ist das so eine Zeitinformation, aber du hattest das, glaube ich, auch, als die Haare anfingen zu wachsen, wuchsen ja auch die im Gesicht.
Ja.
So ein Flaum im Gesicht.
Ich hatte das auf den Handrücken sogar. Ich hatte auf den Handrücken
diesen neugeborenen Flaum. Wenn das dunkel wird, meine Herren, aber hast du gedacht, das bleibt? Ich habe noch befürchtet, das bleibt so. Das ist Gott sei Dank
so, alles. Gerade im Gesicht, ne? Dann habe ich so an den Seiten so, da dachte ich, ich krieg da so einen blonden Bart.
Ja, Alex, und ja, Entschuldigung, ich habe gedacht, ich habe ja dunklere Haare. Ich habe gesagt, das wird jetzt schwarz und dann bist du der König Drosselbart, ne? Und dann fühl dich mal sexy, ne? Also dann kannst du ja, dann hast du, ziehst ein BH an, da sind aber auch nur zwei Silikon-Platzhalter drinne, hast da irgendwie so viele Kilos mehr, hast noch einen Bart im Gesicht, eine Glatze und dann juhu. Also ich habe mich nicht so wahnsinnig wohl gefühlt, aber ich habe gemerkt, auch das wäre vielleicht gar nicht so der Grund gewesen. Also ein Jahr später habe ich nochmal darüber nachgedacht, weil ich ganz gezielt mal von jemandem gefragt wurde, wie das so ist ohne Brüste, wie das mit der Sexualität ist und wie mein Partner da vielleicht auch drauf reagiert. Mhm. Ne? Und dann habe ich mich mal ganz, ganz lange damit auseinandergesetzt. Und ich habe mich immer als Frau gefühlt, also auch ohne Brüste. Es ist überhaupt gar kein Thema, weiblich oder nicht weiblich, weil ich finde, das macht ja mit dem eigentlichen Geschlecht nichts. Aber es ist ja so, und es ist jetzt ein bisschen platt und manche werden vielleicht die Augen verdrehen, aber mir hat diese Erkenntnis wirklich, wirklich weitergeholfen. Es gibt ja ganz viele Lebenskatastrophen, ne? Muss ja nicht Krebs sein. Es kann ja auch sein, dass jemand vielleicht, ich weiß nicht, was gibt's für Lebenskatastrophen? Naturkatastrophen, Krieg, es gibt Unfälle, es gibt ganz, ganz schlimme Dinge auf dieser Welt. Und ich bin mir sicher, Krebs gehört auf irgendeiner Stufe irgendwo da mit dazu. Dinge, die man sich nicht wünscht. Würdest du jemandem, der aus einem Flugzeugwrack krabbelt, ja, weil er gerade einen Flugzeugabsturz überlebt hat, würdest du auf ihn zugehen und sagen, du, was ich unbedingt von dir wissen wollte, ist, wie läuft's so im Bett? Du weißt schon. Bei anderen Katastrophen fragt man das nicht, weil man Verständnis hat, dass man gerade, dass das ganze Leben durcheinander gewirbelt wurde, dass in den Köpfen gerade überhaupt gar kein Platz dafür ist, dass die trauern vielleicht um sich selbst und um ihre Situation, um die Familie. Vielleicht fragen sie sich, warum musste mir das passieren und warum muss meine Familie jetzt diese schwere Laster tragen? Bei uns, weil es ja auch die Sexualorgane im weitesten Sinne betrifft, hat man diese Hemmschwelle nicht. Da liegt das so nah. Und weißt du, ich habe gedacht, ja, eigentlich war ich genau in so einer Katastrophe, da ist so ein Tsunami durchs Leben gefegt. Und zwar nicht einmal, sondern einmal hin, einmal her, einmal hin, einmal her. Und warum habe ich mich das denn selbst gefragt? Warum war ich selber so streng zu mir und habe gefragt, was stimmt mit mir nicht? Anstatt mir selbst den Frieden mal anzubieten und sagen, Paula, es sind gerade so schlimme Dinge. Du denkst an dein Kind, du denkst an die nächste Behandlung, du denkst vielleicht an Rückschläge. Warum ist das jetzt ein Problem für dich mit dieser Sexualität? Also was ich sagen will, ist, dass einem das vielleicht ja auch suggeriert wird, dass etwas nicht stimmt, ja, was eigentlich völlig normal ist, weil man Verständnis
dafür hat. Ich glaube, das hängt auch wieder von Person zu Person, ist das wirklich unterschiedlich. Ja, ne? Weil ich meine, wie in dem Buch auch. Und also ich kann nicht sagen, dass meine Libido jetzt irgendwie flöten gegangen wäre in der Zeit. Ich hatte jetzt auch halt keinen Partner dann auch zu der Zeit, deswegen hat sich das eh erübrigt. Aber ich weiß, dass ich aus Gesprächen das mitbekommen, also du erwähntest eben den Partner, mhm, und was ich sehr befremdlich fand, ist, dass Frauen auch gesagt haben, also ich war bei so einer Brustkrebsveranstaltung und da wurde über Nebenwirkungen auch gesprochen und da kam, mhm, das Thema halt auch auf und dann, mhm, sagte halt eine Frau, sagte ja, also sie hätte jetzt auch so trockene Schleimhäute und das wäre auch sehr schmerzhaft und was sie denn machen könnte, weil ihr Mann, den möchte sie ja auch nicht so im Regen stehen lassen. Und dann habe ich mir noch gedacht im Moment, also wie kann denn da ein Mann oder was, also sorry, ich finde.
Aber Alex, ist das nicht spannend? Ich finde es hochinteressant, ja, weil ich habe ja während meiner Chemotherapie geheiratet. Ja. Ne? So. Und ich war auch ganz lange damit beschäftigt, meinem Mann vielleicht etwas schuldig zu sein. Mhm. Also das klingt total blöd, mein Mann hat das nicht eingefordert oder ja, so, ne? Ja. Also der hatte da total, also mein Mann würde ich auf den Sockel stellen. Ja. Weißt du, so toll hat er reagiert. Aber ich für mich war ja das Problem. Ja. Ich habe immer gedacht, vielleicht fehlt ihm was, vielleicht kann ich ihm das gerade nicht geben. Also nur weil ich ja gerade keinen Raum dafür habe, vielleicht geht es mir ganz anders. Man geht ja auch irgendwie von Männern mit einem ganz anderen Umgang von Sexualität aus, mhm, ne? Also dass die das vielleicht als Kanal brauchen oder als Katalysator oder keine Ahnung, whatever, Stressabbau. Ich habe gesagt, ich kann ihm das gerade gar nicht geben und natürlich sind da Gespräche erforderlich und die Gespräche sind nicht angenehm, weil es steht halt der Krebs im Raum. Wer möchte schon immer wieder auf dieses Krebsthema, wer möchte das immer wieder auf den Tisch haben? Es ist irgendwann auch gut. Mhm. Aber tatsächlich habe ich mir dann, also als die Brüste dann weg waren, ne, mhm, da habe ich schon echt mal so eine Nacht vorm Spiegel durchgeweint, ja.
Das kann ich aber verstehen.
Das hat nicht, und aber nicht, nicht weil die Brüste weg waren, sondern ich hatte tatsächlich meinen Mann im Hinterkopf. Weil ich mir gedacht habe, egal wie ich damit umgehe, ich bin ja in der Partnerschaft nicht alleine. Und was tue ich ihm eigentlich an? Also einfach die emotionale Zumutung, für die ich gar nichts kann, mhm, ja. Habe ich auch gedacht, Gott, der Typ hat mir vor einem halben Jahr die ewige Treue geschworen und jetzt stehst du da so oben flach wie eine Flunder. Und da habe ich wahnsinnig viel geweint. Und dann war es aber auch gut. Also, mhm, ich habe es einmal ausgeweint und dann muss man es nehmen, wie es kommt. Weil ich glaube, bei Männern ist es so, der Mann wird ja immer als so stereotypisch, ne? Wir sprechen ja, ja, über Stereotypen. Als so unersättlicher Forderer vielleicht in so einer sexuellen Beziehung dargestellt. Das wird ja immer gerne gemacht. Mhm. Ne? Also der Mann muss befriedigt sein, der Mann, und der Mann hat so einen Druck und der Mann muss es ablassen. Also so eine veralteten Stereotypen einfach, die aber auch Erwartungen in den Köpfen der Frauen auslösen. Aber man muss ja tatsächlich auch mal, ich möchte auch mal den Partnern eine Stimme geben, weil liebe Frauen da draußen, macht euch nicht so viel Stress mit den Männern, weil ich möchte auch nicht mit dem Finger auf einzelne Männer zeigen, aber ich finde das total gerechtfertigt, wenn der Mann sagt, du bist gerade in der Krebsbehandlung, du hast eine Glatze, du hast vielleicht nur noch eine Brust, sorry, ich muss damit erstmal händeln lernen. Ich verspüre keine sexuelle Regung. Es turnt mich einfach nicht an. Ja. Also da werden die Männer immer so als Monster dargestellt, aber es ist doch auch ihr gutes Recht zu sagen, sorry, ich muss es einmal schlucken.
Ja, aber in dem Fall war das, bei dem Beispiel war es ja umgekehrt. Also da hat der Mann das ja wirklich eingefordert, obwohl es ihr gerade überhaupt nicht gut ging. Und da habe ich auch gedacht, also bei aller Liebe, ich finde, da muss auch dann der Partner leider mal ein bisschen, wenn man sagt, es geht mir körperlich gerade wirklich nicht gut und das tut mir weh, ja, oder, also sorry, da kann ich auch nicht verstehen, dass man sich dann das denkt, okay, wenn ich da jetzt Nein sage, dann rennt mir der Mann sofort davon und wenn er das tut, dann war es wahrscheinlich auch der Falsche, muss ich sagen, weil ich glaube, in so einer Situation, mhm, da habe ich auch kein Verständnis für einen Mann, der sagt, ja, jetzt hier dreimal die Woche und sonst bin ich weg.
Ja, ja. Ne? Nee, aber das muss ich ja auch ehrlich sagen, das sind dann wahrscheinlich auch die Männer, die dann, ich weiß nicht, vielleicht das auch irgendwie in der Schwangerschaft nicht akzeptieren oder so, dass man da gerade nicht im besten Wohlbefinden ist. Mhm. Ne? Nee, das ist ja irgendwie, ja, auch so ein, nicht nur körperliches, sondern finde ich so ein sehr, sehr hoch emotionales Thema, wo ja auch so, das nimmt ja solche Ausmaße an, die man, mit denen man ansonsten nie konfrontiert ist. Also man hat ja Todesängste vielleicht auch oder Worst-Case-Gedanken über diese ganze Krebsszenerie. Und ich glaube, das ist einfach so ein Handling, das sich ganz, ganz schnell auf so sexuelle Begierde vielleicht auslebt, auf welcher Ebene auch immer, dass man sagt, ich kann jetzt gar nicht, ich habe da überhaupt gar keinen Raum für, oder dass man sagt, komm, ich will jetzt wirklich alle Tage, dann nehmen wir halt ein Hilfsmittel, ich weiß nicht, Gleitgel oder whatever, und dann geht das rund. Aber ja, ich glaube, das ist so ein sehr, sehr totgeschwiegenes Thema. Also als ich erkrankt bin, hat mir das sehr gefehlt. Also da haben eher, glaube ich, die Frauen eine Stimme gehabt, die sagen, du, bei mir funktionierte das super. Und ich saß da und habe gedacht, ah, weißt du, das ist wie, kennst du so diese peinliche Stille? Das ist so ein bisschen wie, wenn man so erzählt, so, oh Gott, mein Kind, also es war heute wirklich so, also wie von einer Tarantel gestochen, hat mir total Stress und Theater seit morgen. Und dann so die andere so, nee, kennen wir gar nicht.
Ja, das ist bei uns noch nie passiert.
Stehst du da? Ja, ja, genau. Und so fühlst du dich irgendwie auch, wenn du so ganz offen über Sex redest, vielleicht mit Menschen, die dir noch nicht so vertraut sind, weil in der Regel vernetzen sich ja Betroffene erst ja, mit Beginn der Erkrankung, da ist man sich ja noch nicht so vertraut. Da kommt das Thema vielleicht nur so beiläufig, man tastet sich so an und wenn einer dann sagt so, nee, bei mir gar nicht, sechsmal die Woche.
Ja, genau, ganz im Gegenteil.
Ganz im Gegenteil, nee, trockene Schleim heute, nee, bei uns geht's total rund. Dann stehst du auch erstmal da und denkst dir, wow, das war krass.
Ja.
Dann sage ich lieber gar nichts mehr. Und ja, was soll man da groß sagen? Also Sexualität und Krebs, das ist schon echt so ein emotional und körperlich belastendes Thema.
Auf jeden Fall.
Du sprachst Schleimhäute ja schon an.
Und du sprachst die Wechseljahre auch an, das ist überhaupt nicht zu unterschätzen. Ne? Also du wachst nachts auf, du bist schweißgebadet, kannst dich am besten nochmal dreimal umziehen in der Nacht, weil dann ist dir wieder kalt, dann bist du wieder klatschnass geschwitzt und sorry, aber dass man sich da auch dann mal nicht so wohl fühlt in seiner Haut, ist ja wohl dann auch selbstverständlich.
Ja, und ich muss ehrlich sagen, also ich finde auch dieses, du hast das noch immer so schön gesagt, dieses Entfremden von sich selbst. Mhm. Das hatte man, aber man ist ja jeden Tag mit sich zusammen, also jede Stunde, jede Minute. Mhm. Und ich kann mal vorm Spiegel sitzen und mir Augenbrauen malen und irgendwann, also man fühlt sich ja selber so, also ich fühlte mich selber so fremd die ganze Zeit. Und ich fand es aber auch irgendwie erstaunlich, dass ich das in der Partnerschaft auch hatte. Also mein Mann fand mich ja auch, der hat ja den Prozess auch mitgemacht. Und es war bisweilen auch anfangs ein bisschen schwierig. Also irgendwie so, man steht sich so fremd gegenüber. Das klingt total komisch, weil eigentlich ist man sich innig wie nie zuvor emotional. Also man geht jetzt gerade, man beschließt, gemeinsam durch so eine Krise zu gehen, komme, was wolle, man steht sich bei. Also emotional ist man sich ja schon entschlossen, ja, also das in der Partnerschaft entschlossen gewesen, also wir zumindest. Und aber körperlich war es schon komisch. Also wenn ich da mit einer Glatze stand und mein Mann stand da, also es war dann so morgens irgendwie so, wo küsse ich jetzt hin? So Mund, Stirn, Kopf oder wie streichelt man und darf ich da eigentlich die Glatze berühren oder ist das unangenehm? Oder weißt du, so ein ganz Dinge, die ganz routiniert waren, sind auf einmal irgendwie komisch, da steht einfach ein Elefant im Raum, was soll man da sagen?
Ja, es ist nicht nur du selber, musst dich erstmal mit dir anfreunden, auch dein Partner muss sich dann wohl mit dir anfreunden, denke ich mir.
Ja, genau. Mhm.
Ja, es ist schon spannend. Es ist auf jeden Fall ein Riesenthema. Es ist auch ein sehr, sehr totgeschwiegenes Thema, auf jeden Fall. Also ich merke schon immer, dass es so, dass da so rumgedruckst wird, weißt du? Und es interessiert jeden, aber es reden nicht viele drüber.
Hast du mit jemand anders mal darüber gesprochen?
Ja, mit dir.
Ja.
Aber ja, aber sonst, das also war auch nicht mein... Das war jetzt,
viele Leute.
Ja, ich wollte gerade sagen, das war jetzt nicht mein erstes Thema, was irgendwie aufkam. Und ich habe wirklich auch nicht mit vielen Leuten darüber gesprochen. Wie gesagt, es war dieser eine Brustkrebstag, da wurde das offen diskutiert. Jetzt mal eine von diesen Fragerunden, da kam das Thema wieder auf. Aber es ist, finde ich, nicht ein sehr präsentes Thema.
Nee,
und schade. Ich glaube, es beschäftigt, ja, glaube ich, mehr, als was darüber geredet wird. Weil ich glaube, viele denken auch so, ja, was soll ich denn jetzt mit dem Thema kommen? Jetzt habe ich doch wirklich wichtigere Themen. Also jetzt geht es doch um mein Überleben und es geht um meine Krankheit und die Therapien. Da werde ich doch jetzt nicht mit Sexualität ankommen. Und ich glaube, da ist auch so eine Hemmschwelle wahrscheinlich dann da, dass man denkt so, das ist ja jetzt nicht so wichtig. Aber ich finde es schon, ich finde es schon ein sehr wichtiges Thema.
Ich finde es auch super wichtig, weil das ja auch gerade innerhalb von Beziehungen so ein riesigen etwas, das ist einfach so ein Konfliktpotenzial, was sich auch anhäuft, in Partnerschaften, aber auch zu sich selbst. Ne? Mhm. Also das finde ich ja so erstaunlich. Also wie gesagt, ich bin erst ein Jahr nach meiner Behandlung zu diesem Ergebnis gekommen, zu diesem Flugzeug, ist nicht das schönste Beispiel, aber zu diesem, es ist okay, ja, es ist okay, es waren andere Dinge einfach wichtig. So. Und ich habe das Ende nicht gesehen in dem Moment und ich bin sehr, sehr dankbar, dass ich zu diesem Punkt gekommen bin. Aber weißt du, was mich so interessiert? Ich muss jetzt mal einen Schluck Wein nehmen, mach das auch bitte mal, weil es wird jetzt natürlich ein bisschen... eine gute Weißwein, ich muss hier... So. Also, da muss ich dich ja mal fragen. Wir sind ja an den Brüsten erkrankt, ganz offensichtlich. Hm. Ich habe mal mit jemandem gesprochen, die hatte keinen Krebs, die hatte Hängebrüste. Also ganz normal, im Alter geschuldet. Also man ist ja immer strenger zu sich selbst. Ich habe die Brust mal gesehen im Bikini und es war jetzt einfach eine... Ja, mein Gott, also die Brust war jetzt nicht mehr 20. Ja. So. Aber es war jetzt nicht so kritisch, wie sie das selber gesehen hat.
Sie hing nicht bis in die Kniekehlen.
Na, aber ich kann schon verstehen, ne?
So. Ja, man selber ist ja eh mal kritischer als andere Leute, ne?
Ja, klar, so. Aber ich denke mir auch, vielleicht bin ich auch nicht immer die richtige Ansprechpartnerin für so.
Also schieß los.
So. Naja, jedenfalls eine mit Hängebrüsten, ne? Und die hat zum Beispiel gesagt, die hat sich die Brust operieren lassen, aber aus kosmetischen Gesichtspunkten. So, ne? Und die hat gesagt, seit sie diese OP aus ästhetischen Gründen gemacht hat, hat sie eine Brust, die ihr besser gefällt, aber ein Sexualleben, was ihr nicht mehr gefällt. Weil ihre Brust vorher eine sehr erogene Zone war und dadurch, dass da jetzt ein Fremdkörper ist, spürt sie es nicht mehr. So. Das heißt, ihre Sexualität litt auch in irgendeiner Form unter dieser Veränderung. Das ist
interessant.
Spannend, ne?
Sehr spannend.
Und jetzt ist es irgendwie so, bei uns ist es ja so noch einen Schritt anders. Also unsere Brust wollte uns ja umbringen, ein bisschen, um es mal dramatisch zu schildern. Hat sich bei dir das Verhältnis zu deiner Brust geändert?
Also, ich muss sagen, also bei mir war es zumindest so, ich habe sie ja mindestens 6 Monate gar nicht mehr gespürt. Das war ja alles taub. Deswegen, es war wie ein Fremdkörper ein bisschen. Aber emotional hat sich eigentlich nicht das, weil also ich habe es nicht gesehen, dass die Brust der Übeltäter ist, sondern das, was in der Brust saß. Und das wurde ja bekämpft. Also ich hatte irgendwie nicht plötzlich ein schlechtes Verhältnis zu meinen Brüsten, sondern wie gesagt, ich hab so den Feind in der Brust gesehen, aber die Brust an sich gehörte ja immer noch zu mir und ich bin ja brusterhaltend operiert worden nach der Chemo. Das heißt, es wurde ja das dann rausgenommen, was noch da war. Und das sieht jetzt anders aus, klar, aber es sind immer noch meine Brüste. Also da, muss ich sagen, da hab ich gar nicht, dass ich das damit assoziiere, sondern ich habe das eher so als Fremdkörper immer gesehen, den Krebs, der da eigentlich gar nicht hingehört. War das bei dir anders?
Ja, spannend. Ich kann es so nicht sagen. Also,
ist jetzt auch eine andere Situation.
Also ich habe es jetzt, kann ich so jetzt irgendwie nicht sagen. Also da bin ich ja raus, weil, kann ich so nicht sagen. Also es fühlt sich jetzt so, wie ist es ohne Brust? Also es ist ehrlich gesagt ganz pragmatisch. Also vorher hatte ich eine und jetzt hatte ich halt keine mehr. Ich spüre da auch nichts. Für mich ist das mit Tricks irgendwie handelbar. Also was mir zum Beispiel fehlt, jetzt nicht, um mich wahnsinnig sexy zu fühlen oder so, Tja, wie soll ich das denn sagen? Also ich habe immer noch das Gefühl, es ist eine riesige Narbe in meinem Leben, nicht nur auf der Brust. Ich habe ein Problem mit dem Begriff sexy, damit kann ich mich nicht so richtig identifizieren mehr. Ich konnte das früher, weil ich hatte halt auch ein üppiges Dekolleté. Also es ist komisch, ich mache das dann tatsächlich daran fest, aber ich glaube, es ging eher so ums gesunde Körpergefühl, ja. Also, weil bei mir ist es ja nun mal so, wenn ich mich ausziehe, dann sehe ich die Narben, die mir der Krebs beschert hat. Also ich habe mich ja nicht bewusst für eine ästhetische Operation entschieden. Ich habe keine Silikonbrust, ich habe keinen tollen aufgebauten Busen. Ich habe halt einfach gar nichts da. Ne? Also mein Oberkörper ist vollkommen nackt. Und das sehe ich nicht als sexy an. Also das muss man einfach, und ich glaube, das muss man auch nicht. Also bei allen Body Positivity Bewegungen, also das ist schon so eine seelische Wunde, vielleicht würde ich schon sagen, ja. Also irgendwie habe ich Probleme, mich mit diesem Begriff sexy so in Verbindung zu setzen. Weil für mich ist es so, ich kann mich sexy fühlen lassen, aber es ist nicht mehr so ein Automatismus drin. Also ich kann mir natürlich ein BH anziehen. Ich male mir ja immer ein Dekolleté, das weißt du, was ja irgendwie mal live dabei ist, uns zurecht gemacht haben für eine Veranstaltung. Also ich habe dann ja diese Kissen im BH und ich male mir ein Dekolleté, damit ich das nicht sehen muss. Also dass ich so ganz flach bin. In bestimmten Momenten, weil im Alltag funktioniert das alles super. Ja. Aber im Alltag bin ich ja nicht sexy.
Aber es ist wahrscheinlich auch nochmal der Unterschied. Ne? Natürlich, ich hatte noch nie eine große Brust, aber dann eben, du kamst ja auch aus einer ganz anderen Ausgangssituation, wo natürlich so eine Brust auch in deinem Leben präsenter ist, als ich mit meinen Mini-Männer-Mini-Brüsten. Ist das jetzt nicht so?
Alex, das ist jetzt auch ein bisschen ein Understatement, weil ich finde deine Brust gar nicht so klein. So, das muss ich ja mal sagen. Wir waren mal zusammen bei einer BH-Anprobe und ich muss sagen, ich fand deine Brust nicht so klein. Ist nicht so klein.
Ja, danke den extra Kilos. Da wächst ja dann alles.
Das wollte ich jetzt allen Hörern einfach mal visuell den Zahn ziehen. Also so ist hier ein klassisches Understatement. Nee, aber ja, tatsächlich ist es so. Ich glaube schon, dass es so die Ausgangssituation macht, aber ich glaube, es ist auch sowas wie die Narbengebung. Ich glaube, es ist eine Brustwarze. Ich glaube, es ist so ein Brustansatz, der sowas halt auch ausmacht. Also wie gesagt, ich fühle mich weiblich, aber ich habe diese Connection zu sexy irgendwie nicht mehr so richtig. Und ich glaube aber, das kommt auch immer wieder. Also ich glaube, inzwischen es ist kein Zustand, der unheilbar ist, weil inzwischen ist es natürlich so, dass die Libido sich wieder erholt hat. Also es ist schon so, dass man auch mal eine Lust verspürt und auch mal darauf spekuliert, dass die größer ist als der eigene Missstand, der eigene emotionale Missstand. Also was ich dazu sagen will, ist, dass diese Waage sich wieder ausgleicht. Also irgendwann beruhigt sich alles, man verlässt das Krisengebiet, man verlässt irgendwie das Flugzeugwrack, ja, und kommt ein bisschen wieder zu Kräften und kommt Zeit, kommt Rat. Und bei dem einen kommt das schneller und bei dem anderen vielleicht ein bisschen langsamer. Es ist wieder auf dem Weg. Also ich finde mich da wieder, aber es hat lange gedauert, wirklich lange.
Ja, da sind wir wahrscheinlich einfach ein bisschen anders irgendwie, aber ich wollte nochmal zurück auf dieses Thema taube Brüste, weil das hat mich sehr, sehr lange begleitet, dass ich einfach, ne, am Anfang, das war ganz, ganz praktisch, dass man auch nichts da gespürt hat, ne, weil
wegen der Schmerzen,
klar. Ich hatte ja noch so ein Hämatom in der Brust und es ist immer noch, also jetzt, wo ich wieder Gefühle habe, merke ich natürlich auch, dass es hier drückt, dass es da drückt, wenn sich mein Kind an mich lehnt beim Vorlesen oder so, sag ich mal, nicht da dran lehnen, also das merke ich schon, wo das Gefühl wieder da ist, sind natürlich auch jetzt Schmerzen dann auch da, trotzdem auch noch.
Ist bei dir das ganze Gefühl wieder da?
Ja, der Brust schon. So, glaube ich. ja, doch.
Also ihr könnt es jetzt nicht sehen, aber Alex greift mir Herz.
Ja, es ist, glaube ich, wieder da. Ja, auf jeden Fall. Und ja, ich sag so, die Libido war, ich würde sagen, schon auch immer da. Aber am Ende dieser 16 Chemos doch eingeschränkt.
Mhm. Und hat sich da, also würdest du jetzt sagen, sie war vorher konstant da, mit der Diagnose konstant da und flaute ein bisschen ab und ist wieder erholt, also wenn man das mal in so einem Diagramm aufmalen würde, oder würdest du sogar sagen, sie war vorher weniger mit der Erkrankung, sogar mehr, weil du dich besser gefühlt hast, also wie ist
ja,
so
ich glaube,
Verhältnis?
Ich glaube, das ist es eben, ich kam aus einer stillenden Situation raus, mit meinen extra Kilos noch, ich glaube, dass ich mich da am Anfang dann, ne, natürlich klar, da ist erstmal natürlich der Schock und Brustkrebs und so und da ist es sicher nicht das Erste, woran ich denke. Aber ich habe am Anfang der Erkrankung mich irgendwie sehr identifiziert irgendwie mit meinem neuen Körper. Das hört sich jetzt total blöd an, aber weil, also Gewicht hat immer schon eine große Rolle gespielt in meinem Leben und dann war ich halt so froh, dass die Jeans wieder alle passten. Ne? Und ich habe das ja schon mal gesagt, dass ich auch irgendwie mit der Glatze mich viel besser gefühlt habe, als ich eigentlich gedacht hatte, ich würde mich fühlen. Später dann nicht mehr so sehr. Aber so am Anfang, so diese ersten Monate, habe ich mich eigentlich sehr, sehr gut gefühlt, muss ich sagen. Und auch bei mir irgendwie. Ja, das hat sich dann hinterher verändert.
Okay, aber es ist ja irgendwie auch witzig.
Ja, es ist. Ich kann jetzt auch nicht sagen, dass es mir jeden Tag so ging. Natürlich, wenn ich da schweißüberströmt im Geschäft stehe irgendwo, dann habe ich mich überhaupt nicht gut gefühlt in meinem Körper, ne? Und
aber ich finde so
Hitzewallungen und so, das war.
Ja, klar, aber ich finde es so erstaunlich, dass du das so vielleicht deine Libido auch so an diesen anderen äußeren Merkmalen so festmachst, also dass du dich körperlich einfach gut gefühlt hast und auch irgendwie spritzig und mit Esprit so, ne? Also an Tagen, es gab ja auch Tage, da habe ich mir auch so gefühlt.
Ja, also,
hat dich das emotional nicht so belastet? Also
ich frag für eine Freundin. Naja, es ist ja so, ich hatte ja plötzlich auch viel mehr Zeit für mich selber in der ganzen Zeit. Und ich glaube, das hat mir auch mal gut getan, mich mit mir selber ein bisschen auseinanderzusetzen, weil gefühlt war vorher, hatte ich gerade so viel Stress, dass ich mich überhaupt nicht mehr mit mir selber befasst habe oder über mich selber überhaupt nachgedacht habe oder wie ich aussehe oder das war einfach, ich habe einfach nur funktioniert. Und und dann habe ich mich
also
einfach wieder mehr.
Wieder im Mittelpunkt.
Ja, vielleicht war es auch das. Oder nee, nicht im Mittelpunkt, aber ich habe mich selber mal wieder
selbst
wahrgenommen. Ja,
ja,
genau.
Ah, okay.
Ich glaube, das war eine ganz wichtige Zeit irgendwie für mich, weil ich natürlich mit meiner Endlichkeit konfrontiert war. Ne? Ich habe überlegt, okay, also erstmal reißt es dir den Boden unter den Füßen weg und dann denkst du auch so, okay, was ist denn jetzt eigentlich wichtig im Leben? Ist es wichtig, dass ich hier, ich hatte ja so diesen Wasserschaden zu der Zeit da zu Hause. Mhm. Ist das jetzt wichtig, dass ich mich dann noch 3 Runden streite mit der Versicherung oder ist es nicht wichtiger, dass ich jetzt einfach das hier und jetzt genieße und wie alles ist und also da war ich gerade sehr hin und her gerissen mit mir selber, aber auch mit meinem Körper, mit allem.
Aber du hattest ja, da erzähle ich ja kein Geheimnis, keine Partnerschaft.
Mhm.
Hat es dir gefehlt? Hat dir körperliche Nähe gefehlt?
Ja.
Okay. Ja, spannend. Also Entschuldigung, wenn hier was im Hintergrund heult. Das ist einfach meine bekloppte Katze, falls ihr das hört.
Keine
also,
Kinder.
Ich muss mich dafür einfach entschuldigen. Aber ja, es ist spannend. Also ich muss sagen, mir hat die körperliche Nähe auch gefehlt. Also nicht gefehlt. Ich habe mir einfach gewünscht, dass so diese Vertrautheit mit dem neuen Ich, habe eine Partnerschaft, dass das bei meinem Mann dass mein Mann so den ersten Schritt, also ich hatte, das klingt jetzt so komisch, aber ich hatte irgendwie selber so die Buchse voll. Ich hätte mir eher gewünscht, dass mein Mann vielleicht irgendwie so diese Glatze als selbstverständlich sieht und so, weißt du, und das so beherzt einfach so den ersten Schritt macht und sagt, ey, also wir sind irgendwie cool gerade mit der Situation, also mach dir da keinen Kopf. Natürlich hat er das gedacht, also sie würde ja nicht sagen, oh Gott, ist das furchtbar, aber für ihn war so dieser emotionale Stress so groß, weißt du?
Und ich finde, das
gestehe ich ihm auch ein.
Ich wollte gerade sagen, das muss man natürlich auch bedenken, ne, dass die Partner ja auch ihr Päckchen dazu tragen haben mit der ganzen Situation.
Total. Und also ich höre ganz oft eben auch die Situation, die du geschildert hast, dass der Mann das so einfordert und so, ne? Und oder der Mann gar nichts mehr möchte. ist ja noch, ne, ist ja noch schlimmer. Nein, ist nicht noch schlimmer, aber ist auch schlimm, ne? Also der Mann guckt dich mit dem Hintern nicht mehr an. Also da findet gar nichts mehr statt. Also weder eine Berührung noch ein Kuss oder irgendwas oder geschweige denn irgendwie Sexualität. Aber man muss doch auch dem Partner das eingestehen, dass die Libido vielleicht an zweite Stelle rückt.
Ja.
Und das hat ja nichts mit einer persönlichen Abwertung zu tun. Also ich bin ja nicht weniger seine Ehefrau gewesen. Auch wenn es sich so angefühlt, also ich habe mir das so eingeredet.
Ja, aber Angst frisst auch da an allem.
Ja, total. Und ich bin da sehr, sehr froh, dass wir das in der Partnerschaft gar nicht so als oberstes Thema gesehen haben. Das war nicht das oberste Ziel in diesem Konflikt. Hm. Das oberste Ziel war, wieder gesund zu werden und das andere gucken wir mal. Und ich bin sehr dankbar für dieses Verständnis, was mir entgegengebracht wurde. Oder beziehungsweise, ich muss es ja auch ehrlich sagen, also dadurch, dass es eben immer noch so seelische Narben gibt, also dass ich immer noch auf großes Verständnis trete. Aber ich finde das ganz, ganz spannend, was du erzählst. Also auch mit diesen Berührungen. Also ist es so, dass du, dass die Berührungen, die du dir gewünscht hast, waren die bei dir auch eher emotionaler Art und weniger sexuell? Also ist das jetzt so,
erklär's mal.
Wie Dr. Sommer gerade, ey. Das ist sehr furchtbar. Ich nehme noch mal einen Schluck Wein, warte mal. Da müssen jetzt alle Zuhörer mal durch. Wir haben noch nie so ein offenes Gespräch geführt, das muss ich ja mal sagen. Wir haben schon mal über Sex gesprochen, aber so, Prost jetzt. Also, hast du dir lieber eine Umarmung gewünscht oder hast du dir lieber gewünscht, dass ein Partner dich vielleicht begehrlich findet?
Nein, ich glaube, also umarmen, also ich aus meiner
weißt
Sicht
du, wie
finde
ich
meine? Genau,
also
ich finde
körperliche Nähe.
Nee,
also welche Art der körperlichen Nähe hast du eher vermisst, so würde ich es eher sagen.
Nee, also ich finde, das ist dieses so in den Arm genommen werden und sowas. Das ich finde, das ist schon ganz, ganz wichtig. Also das geht gar nicht in dieses Sexuelle, sondern wirklich in dieses ja, einfach diese körperliche Nähe, sage ich was. Mhm. Aber auch natürlich, ich meine, ich habe ja zwei kleine Kinder, ne? Die, das hat ja jetzt nichts, also dass er nicht die falschen Rückschlüsse zieht. Aber ich sage, das ist natürlich auch schön, wenn ein Kind in den Arm nimmt. Und und auch das muss ich sagen, dass ich das sehr, sehr genossen habe, dass meine Kinder das auch normal fanden, dass ich halt jetzt eine Glatze habe und mich genauso geknuddelt haben und das einfach so, dass das einfach so normal war und ich genau die gleiche war, sozusagen wie vorher, nur halt mit ohne Haare.
Ja, es ist spannend, was du sagst, weil ich glaube, da ist ja fast so ein Ergebnis dieser Folge schon absehbar. Also weil da ist natürlich jeder auch individuell.
Eben.
Also in Zeiten von Corona allen Krebskranken um den Hals. Also das will ich jetzt gar nicht propagieren. Aber bei mir war es tatsächlich auch so, dass es ganz, ganz vordergründig darum geht, dass man einfach auch so eine körperliche Nähe zueinander hat, dass man mal gehalten wird, dass man einfach mal umarmt wird, dass man irgendwie so ein Gefühl bekommt, weißt du was, wir puppen das jetzt. So, egal wie du aussiehst, egal, das ist alles egal. Mhm. Also in so einer emotionalen Nähe, die sich in so einer Umarmung irgendwie äußert, ist das einfach egal. Da geht es einfach wirklich um so eine körperliche, emotionale Geste.
Ist dir das auch so gegangen? Es fällt mir jetzt irgendwie gerade so auf, dass ich hatte in dieser Zeit oder gerade nach der Diagnose sehr viele, sehr innige Umarmungen mit vielen Menschen. Und
ich vermisse das so.
Ja, das vermisse ich gerade auch sehr. Und das hat mir aber auch wirklich sehr, sehr gut getan, dass du also wirklich gemerkt hast, wie diese Menschen auch irgendwie so dich so gerne in den Arm nehmen möchten, weißt du, und dir irgendwie Stärke geben. Und das hat mir, also da ist auch wieder jeder anders, aber mir hat das unheimlich gut getan.
Ja, mir auch. Aber ich bin sowieso so ein Knuddler.
Ja, ich auch.
Also ich bin da ja so ein
distanzloser Knuddler,
ja. Ja, ist so eine Typsache, glaube ich auch. Ja. Also auch wenn ich in Norddeutschland wohne, ist es schon irgendwie komisch. Ne? Also ich umarme auch viele Bretter. Ist so. Ja. Also ich umarme auch viele Bretter, aber ich hatte auch das Gefühl, also während der Erkrankung flutschte das irgendwie. Da wird richtig so gedrückt und so auch mal an dem anderen gerochen. Apropos riechen, das muss ich auch sagen, ne?
Ja,
also,
ja.
Super Thema.
Super Thema.
1A-Themenüberleitung.
Aber das
Paula,
passt.
Wow. aber ja. Während der Chemo konnte ich mich auch ganz häufig selber nicht riechen. Und ich glaube, ja. dass das Riechorgan ganz viel mit sexueller Wahrnehmung zu tun hat.
Ich finde es eh, also ganz ehrlich, du hast keine Nasenhaare, ja, du bist die ganze Zeit am Schnupfen. Mhm. Und dann hast du diese Schweißausbrüche die ganze Zeit. Also ich habe mir ich hätte mir den ganzen Tag mal duschen können.
Ich habe manchmal das Gefühl gehabt, weil man ja auch voll gepumpt ist mit Chemie, ja. ne? Also bis zur Haarwurzel.
Du riechst auch anders. Das kommt aus ja, jeder Pore.
Anders. Und du riechst dich selber auch anders.
Ja,
ne?
ja.
Ich hatte ganz oft das Gefühl, dass ich geduscht habe und ich habe mich noch nicht mal richtig abgetrocknet und ich roch wieder nach Schweiß. Und ich bin dann immer rumgelaufen und gesagt, Entschuldigung, riech nach Schweiß, Mama, riech nach Schweiß. Und alle immer so, nee. Aber man riecht schon anders. Also ich habe mich selber anders gerochen.
Ja.
Aber ich habe auch andere anders gerochen.
Ich hatte aber auch immer dieses Gefühl, dass ich ganz viel, weil das hatte mir aber auch mein Onkologe oder ich weiß gar nicht mehr, wer es sagt. Nee, das war bei diesem Brustkrebstag. Das war ja direkt am Anfang meiner Diagnose. Da sagten die halt auch so, dass diese ganzen Gifte über jede Körperpore auch ausgeschieden wird. Und deswegen neigen halt viele Leute auch dann zu schlechterer Haut und ich habe dann wirklich auch meine, da habe ich immer gedacht so, ja, ich muss ja eigentlich meinen Kopf jetzt nicht waschen, sind ja keine Haare drauf. Und ich so, nein, alles, da sind die ganzen Zellen, da kommt das alles raus. Und ich hatte wirklich so ein Putzwaden,
ne?
dass ich immer auch mein Gesicht immer reinigen musste, dass ich dachte, das ist doch nicht bloß irgendwas, dass ich jetzt 300 Pickel im Gesicht habe und ich möchte irgendwie dieses ganze Gift von meiner Haut runter haben, hatte ich
das
total.
Das ist wie wenn man irgendwie auf so einem Konzert war.
Ja, oder früher, wenn du aus der Kneipe gekommen bist.
Oder
wenn du feiern warst und deine Sachen erst auf dem Balkon gehangen hast, weil es so gestunken
ja,
hat.
Richtig. Ja, richtig. Genau, so, weil du gar nicht die im Zimmer haben konntest.
Genau.
So,
und deine Haare schwarz so waren. Also das Wasser, was da rauskam von diesem ganzen Rauch in irgendwelchen Kneipen und so.
Ja,
genau
stimmt.
So.
Ja,
das ist
so
ein schöner Vergleich.
Dass man schon das Gefühl hat, man muss das alles einmal durchduschen.
Ja,
ne?
ja.
Ich habe das auch ganz häufig, wenn ich, ich habe mal im Krankenhaus gearbeitet. Also im administrativen Bereich. Das war sauber und hygienisch rein, also ich möchte hier keine Rückschlüsse ziehen, aber alleine schon, war ich noch gar nicht krank, da war ich pumpergesund, aber wenn ich nach Hause gekommen bin, musste ich erstmal duschen. Ich musste diesen ganzen Krankenhaus-Vibe einmal abduschen. Das war einfach so ein Bedürfnis und so war das eigentlich auch die ganze Zeit bei einer Chemo, nur du kannst ja auch nicht die ganze Zeit unter der Dusche stehen, ne? Also du transpirierst halt mehr und mal tust du es weniger und ach, das ist irgendwie so eine ganz ganz verrückte Zeit.
Weißt du, was ich gemacht habe in der Zeit? Ich war in der Sauna. Das ist auch, das ist so ein Erlebnis. also das habe ich ein paar Mal gemacht, was mir auch unheimlich gut getan hat, also nicht bei ganz heißer Temperatur und so. Und da ist mir aufgefallen, so mit zum ersten Mal, dass ich irgendwie komisch angeguckt wurde. Also ich hatte so, da hatte ich so das Gefühl, dass die Leute gesagt haben, guck mal, der Typ da, der hat ja Brüste. Also so, weißt du, so.
Echt?
Also da bist du ja dann überhaupt nicht geschminkt und gar nichts, ne? Mhm. Und dann rennst du da rum und dann kommst du in diese Sauna rein und du hast ja eine Glatze und du hast aber Brüste. Mhm. Und das kam mir dann ein bisschen komisch vor. Da habe ich gedacht, also irgendwie hatte ich das Gefühl, die Leute gucken auf meinen Kopf und dann gucken sie auf meine Brüste.
Aha.
Und da kam ich mir so, da kam ich mir komisch vor.
Das ist komisch.
Aber eigentlich, aber also das zweite Mal ging es dann auch. Aber so das erste Mal war das schon echt seltsam.
Soll ich dir mal was sagen? Mhm. Ich kann dir auch einen Moment sagen, wo ich mich tatsächlich so ein bisschen sowas wie sexy gefühlt habe. Und das war auch im Schwimmbad. Das ist noch nicht so lange her, ein Jahr her ungefähr,
okay.
Vor einem Jahr. Ich bin ja umgezogen. Und ich habe natürlich auch eine neue Nachbarin. Und diese Nachbarin hat eine Tochter, die ist ungefähr so alt wie mein Sohn.
Mhm.
Und da fanden Kindergeburtstage statt. Und ich bin dann mitgegangen, weil mein Sohn kannte keinen, ich kannte keinen. Es war irgendwie so Networking, Moms und so. Es war total nett, ne? Also wir waren bei diesem Kindergeburtstag im Schwimmbad. Und ich war natürlich in diesem Dilemma, Kacke. Dusche, ja, nein. Umkleidekabine, Situation. Ich bin das umgangen. Ich war nicht so cool, wie ich jetzt gerne würde sagen wollen. Also ich hätte jetzt nicht gesagt, oh, dann zog ich mich aus und dann war ich total cool, auch bei den Kindern und so. Nee, ich habe das schon ein bisschen undercover gemacht. Und neulich, also es ist jetzt ein Jahr vergangen, sprach meine Nachbarin mich darauf an, was ich denn beruflich mache. Und dann habe ich gesagt, ja, also ich arbeite ja in der Kinder- und Jugendhilfe und so weiter und so fort. Sagte sie, du, kann es sein, dass wir dich im Fernsehen gesehen haben. Und tatsächlich ist es ja so, dass es 3 Folgen, 2 Frauen, 2 Brüste, auch anlässlich des Weltkrebstages im TV gab.
Weltbrustkrebstag am 1. Oktober.
Genau, gab es uns ja in 3 Folgen im TV zu sehen und genau, also deswegen ja. Und ja, da musste ich sagen, okay, du kannst ja nicht sagen, ich mache was mit Medien, weil das mache ich einfach nicht. Das war ein Ausflug aus der Brustkrebsaufklärung.
Ich mache was mit und Medien.
Kannst du nicht so cool aus der Hüfte schießen? Nein, ich habe gesagt, okay, ich muss mich jetzt outen. Also, weißt du, das ist so dieses, wem sagst du jetzt, ob du krank warst oder nicht? Also man sieht es einem ja auch nicht mehr an, ne? Also, und dann habe ich gesagt, ja, also ich engagiere mich in der Brustkrebsaufklärung und habe einen Podcast. Der heißt 2 Frauen, 2 Brüste. Und dann habe ich natürlich erzählt, warum wir so heißen und dass ich hier keine Brüste habe. Und dann sagte sie, ja, aber Moment, du warst doch letztes Mal mit uns im Schwimmbad letztes Jahr. Ich sage, ja, ist mir nicht aufgefallen.
Ach, guck mal.
Es ist ihr nicht aufgefallen. Und ich druckste so rum und ich habe echt gedacht, sie war einfach höflich, weil ich dann als einzige Mutter in die Einzelkabine schnell mir einen Top angezogen habe, wo schon Epithesen drin waren. Aber natürlich hatte ich die ganze Zeit das Gefühl, ich würde da nackt stehen. Ne? Mhm. Also mir würden alle auf die Brüste gucken, ich würde da total nackt stehen, als unbekannte Mutter im Badeanzug läuft. Also Komfortzone hoch 12. Ne? aber es war nicht so. Und weißt du, dann habe ich mir diesen Badeanzug angeguckt und gesagt, ach, der ist aber echt irgendwie auch ganz nett. Also der sieht ja auch ganz keck aus, wenn ich es mal so sagen darf. Und das war jetzt vielleicht nicht so diese verführerische, hier.
Ich wollte gerade sagen, keck, ja? Keck ist auch so ein Wort, was in so Wäschegeschäften oft benutzt wird.
Ja, vielleicht habe ich mich gefühlt wie die Wäscheliesel. Aber die sieht ja auch auf dem Plakat aus, als würde sie es ja regelmäßig tun, ja. Ja, und dann habe ich mich ein bisschen so gefühlt. Ja. Und das war eigentlich so, da habe ich gedacht, irgendwie ist das so ein heilsamer Schritt nach vorne, schön, dass wenn man mich im Badeanzug sieht oder ich mich im Badeanzug sehe, nicht an die Brustkrebspatientin denke, sondern vielleicht an eine ganz, ganz normale Frau, von der man denken könnte, da geht es irgendwie hinter verschlossener Schlafzimmertüre rund. Und das hat mich total gefreut. Und das war dann irgendwie auch so ein Prozess, dass man sagt, okay, das heilt langsam alles wieder. Irgendwie ist es wieder noch nicht perfekt und bestimmt hat es Ecken und Kanten. Und es ist ja nicht so, dass man eine Glatze hat und plötzlich hat man lange Haare, sondern auch dazwischen liegen ja unzählige Kilos, Übergangsfrisuren, Schambehaarung, Beinhaare, hässliche Füße und Co. Aber irgendwann kommt so eine Konstante wieder rein und das ist ja auch wieder ganz heilsam, dass man darüber auch mal spricht. Also, dass man sagt, ja, es kommt, ist noch nicht richtig gut, aber ganz ehrlich, ausbaufähig. Man kann wieder damit leben.
Und Langhaarbärtchen bist du auch schon wieder fast, muss ich jetzt auch mal sagen.
Siehst du diesen Dutt?
Entschuldige, ja, ja, bitte. Ja. Also, es kann ja leider niemand sehen, ja, aber also,
ja.
Da bleibt mir die Spucke weg, wenn ich Paulas Haare sehe.
Uhu. Wir müssen mal irgendwie an so ein Logo, an ein neues Logo denken, weil ich kann diese kurze nicht mehr sehen. Ich brauche einen Dutt. Na gut.
Ich mal dir dann Dutt da wieder drauf.
Das ist gut. Aber ich glaube, wir haben gesagt, was wir sagen wollten zum Thema Sexualität. Ich glaube, wir haben mit so offenen Karten gespielt, wie schon lange nicht mehr untereinander im Zweiergespräch. Ja. Trotz vieler
und auch im vieler Leutgespräch.
Ja, das blendet man ja immer so aus.
Ja, irgendwie,
ne?
Irgendwie ist es auch oft so, dass man denkt, so, es sind nur wir zwei. Ne? Aber irgendwie fühlt sich es auch nicht, also man denkt, vielleicht ist da noch einer oder zwei Leute. Es fühlt sich halt nicht an, als wären da mehr als das.
Wie sagst du immer, so ein bisschen im Kaffeekränzchen-Style, aber Aperol.
Ja.
So ein kecker Aperol dazu.
Ja, genau, so ein Likörchen, ne?
Oh Gott, nee. Also da müssen wir auch mal drüber sprechen, Alex. Ne? Wir haben so einen Altersunterschied.
Nein, ich bin nicht die Generation.
Sehr, sehr großen, also ich Lifestyle.
Ich bin zwar viel älter, aber ich bin nicht die Generation Likörchen.
Also, aber ich wollte gerade sagen, aber da wird es irgendwie so zwischen cool und nicht cool. Also liegt der Unterschied zwischen Aperol und einem Eierlikör. Also
nee.
Das möchte ich einfach
sagen.
Ich bin
auch nicht Team Eierlikör. Ich bin dann eher so das Sektchen oder so.
Sektchen? Na gut, dann stelle ich mal kühl und freue mich aufs nächste Thema. Oh, Champagner. Oh,
wenn du schon kalt stellst.
Das ist mir zu teuer. Na gut. Weißt du, ich mache was mit Medien, Alex.
Ja, genau.
Nein, Quatsch. Also gut, lange Rede, kurzer Sinn. Ich glaube, wir haben alles gesagt, oder?
Ja, ich glaube. Ich,
mir fällt jetzt tatsächlich nichts weiter ein, aber das war mir irgendwie so ein Anliegen, das mal.
Ja, ich bin mal gespannt. Also vielleicht möchte ja jemand irgendwie auch da kommentieren dazu und vielleicht regen wir das einfach mal zur Diskussion auch an, damit die Leute vielleicht auch ihre Geschichten ein bisschen erzählen und das Thema vielleicht auch ein bisschen aus dieser Tabuzone herausgerückt wird.
Absolut. Also seid laut, erzählt auch die Missstände, erzählt auch vielleicht, dass es nicht so gut läuft, erzählt von euren Prozess in die Sexualität oder aus der Sexualität.
Oder ohne Sexualität.
Oder ohne Sexualität. Weil ich glaube, unterm Strich ist, wenn wir das ganz wertfrei erzählen und so greifbar machen, helfen wir ganz vielen Menschen. Also mir hätte das so geholfen, weißt du, mir hätte das wirklich geholfen.
Nicht dieses blöde Buch.
Ja, das war Pech, dass ich wirklich, das hat mich, also wir lachen darüber, es hat mich wirklich, wirklich belastet. Mhm. Und ich frage mich eigentlich jetzt, warum? Darum.
Ja, aber du wusstest ja nicht, das war ja für dich die einzige Geschichte, die vor deinen Augen war. Und du dachtest, okay, das ist die Norm, so muss das sein. Ich bin anders.
Ja.
Und das, deswegen, je mehr Geschichten da den Markt fluten, desto besser kann sich jeder dann vielleicht auch wiederfinden in dem ganzen Dschungel da.
Absolut, absolut. Ja, gut. Schön war's mit euch.
Ja.
Bis bald.
Bis bald. Tschüss.
Macht's gut. Tschüss.